einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für Ihren Willkommensgruß. Ja, um Ihnen dieses Aktionsbündnis vorzustellen, um Ihnen vorzustellen, wie die Geschehnisse am 11. März, nach dem 11. März und bis zum heutigen Tage aus unserer Sicht aussehen. Wir werden anschließend ja hören, wie Sie aus anderen Perspektiven sich darstellen. Zunächst einmal, ich fasse mich ganz kurz, weil ich denke, das ist Ihnen allen bekannt, gab es diesen offenen Brief von 6 Familien, die darin ihre Forderungen formulierten, das, was sie unmittelbar nach der Tat für nötig und richtig befanden, was geschehen sollte. Denn eines war klar, nachdem der erste Schock vorüber war, musste man sich entscheiden, was man tut. Und so unbegreiflich das Geschehen war und dieser mehrfache Mord war, der geschehen war, ist doch eines bei allem Durcheinander klar. Es war etwas, was durch einen Menschen gemacht wurde. Es war menschliches Handeln, das diese Katastrophe ausgelöst hat. Es war kein Erdbeben, es war kein Wirbelsturm, es war ein Mensch, der das verursacht hat. Und also ist es auch die Aufgabe von Menschen, hier dagegen zu wirken. Gegen Erdbeben haben wir relativ wenig Chancen. Bei menschlichem Handeln können wir eingreifen und sind aufgefordert, dies zu tun. Das war der eine grundlegende Gedanke. Der andere grundlegende Gedanke war, der Tod unserer Kinder war plötzlich unerwartet schmerzhaft und vor allem sinnlos. Viele von ihnen kannten den Täter nicht einmal. Unsere eigene Tochter ist ihm nie zuvor im Leben auch nur ein einziges Mal begegnet. Er sah sie zum ersten Mal in seinem und in ihrem Leben und hat sie erschossen. Das ist Sinnlosigkeit. Diese Sinnlosigkeit umzuwandeln und ihr Sinn zu geben, war unsere Aufgabe ganz einfach nur deswegen, weil wir die Einzigen waren, die das überhaupt tun konnten. Also haben wir es getan und sind dabei, etwas aufzubauen, was für die, die am Leben sind, Sinn machen soll, was denen helfen soll, die jetzt dieses Schicksal nicht erleiden mussten. Es hat sich zunächst dieses Aktionsbündnis gegründet aus 6 Familien. Es ist ein Selbsthilfekreis parallel entstanden, ein Selbsthilfekreis der Eltern, ein erweiterter Kreis, denn es gab ja nicht nur diejenigen, die getötet wurden, es gibt ja auch einen Kreis von Verletzten, deren Eltern, deren Angehörigen. Es ist eine Selbsthilfegruppe, die sich gegenseitig hilft. Und es ist diese Kerngruppe, das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden. Dieses Aktionsbündnis soll nun am 18. November übergehen in eine Stiftung. Eine Stiftung unter dem schützenden Dach der Evangelischen Landeskirche. Die Stiftung heißt Gegen Gewalt an Schulen und formuliert damit auch unser Programm. Unsere Zielrichtung, das ist das, was wir uns zur Aufgabe gestellt haben, gegen Gewalt und insbesondere der Gewalttätigkeit an Schulen zu arbeiten. Es wird dann am 2. Oktober parallel ein Förderverein gegründet werden, ein Verein deshalb, dass es auch Menschen, die uns helfen wollen, möglich ist, mitzuarbeiten. Wir haben in all dem Chaos und all dem Durcheinander versucht, angesichts des Wahnsinns, der hier geschehen ist, ein paar klare Gedanken zu fassen. Und das ist etwas, was ganz besonders schwierig ist, zu verstehen, was hier eigentlich vorgegangen ist. Denn es sind viele Dinge vorgegangen. Dieser Amoklauf ist ein multikausales Geschehen. Wir sollten und geben uns auch diesem Irrtum nicht hin, dass wir nur die Schraube finden müssen, an der wir drehen und dann ist das Übel beseitigt. Diese Schraube gibt es leider nicht, es sind mehrere. Einen zweiten Fehler dürfen wir nicht begehen. Der zweite Fehler wäre, einzelne Aktivitäten miteinander zu verrechnen. Das heißt, wenn wir an der einen Schraube drehen, können wir es uns sparen, an den anderen zu drehen. Auch das wird nicht funktionieren. Wir müssen sie alle finden und an allen Schrauben drehen. Denn erst das Zusammenwirken verschiedener Ursachen führt dann zu der Katastrophe, die eingetreten ist am 11. März. Nun haben wir uns bemüht, Schrauben ausfindig zu machen. Das heißt, in all diesem Durcheinander die wenigen Dinge festzustellen, die wenigstens sicher sind und an denen man angreifen könnte. Ich versuche Ihnen natürlich vereinfachend zu zeigen, wie wir uns die Aufgabenstellung vorstellen, was wir tun wollen. Wir verwenden gerne das Bild von dem Unfall. Bei einem Unfall ist es so, dass ein Notarztwagen zur Unfallstelle kommt, die Verletzten aufnimmt, ins Krankenhaus bringt. Im Krankenhaus soll dann die eigentliche Operation stattfinden, die den Schaden wieder heilen soll. Wir befinden uns nach eigenem Verständnis im Augenblick im Notarztwagen. Nun ist es so, die Tatsache, dass die eigentliche Operation im Krankenhaus stattfinden soll, enthebt uns nicht von den Verpflichtungen und den Aufgaben, im Notarztwagen zu handeln, sonst kommt der Patient nie an. Die Aufgaben im Notarztwagen entheben uns nicht von der Notwendigkeit einer Operation, sonst verstirbt uns der Patient im Krankenhaus. Also müssen wir beides tun. Bei unseren Überlegungen, was man unmittelbar und direkt tun kann, sind einige technische Dinge, die einfach daran mitwirken sollen, dass so ein Amoklauf schwieriger wird. Man hat häufig gesagt, wir sollen diese Bemühungen einschränken, wir können Amokläufe sowieso nicht verhindern. Nun gut, wir haben es uns auch nie eingebildet, dass wir sie verhindern könnten, zu 100% nie. Aber was wir können und was wir tun müssen, ist, Amokläufe so schwer wie irgend möglich zu machen. Das heißt, den Tätern das Leben so schwer zu machen, wie es uns nur irgendwie gelingen kann. Und daran werden wir arbeiten. Dazu gehören einige technische Hürden, die wir aufbauen müssen. Eine dieser technischen Hürden sind wir angegangen. Ich sage in drei Bereiche. Das eine war die Verfügbarkeit der Schusswaffen. Das andere war die Verfügbarkeit und der Zugang zu sogenannten gewaltverherrlichenden Spielen, überhaupt die Gewaltdarstellung in Medien, unter dem Schlagwort Killerspiele bekannt. Und der dritte Bereich war die Schulsicherheit, die Sicherheit an Schulen, damit meine ich jetzt den technischen Bereich, das Schulgebäude. Die eigentliche Operation wird sich dann im Bereich gesellschaftspolitischer Maßnahmen bewegen, dass es gar nicht mehr junge Menschen geben muss, die mit ihrem Leben so wenig zurechtkommen, dass sie nicht nur sich selbst aus diesem Leben entfernen wollen, sondern andere auch noch mitnehmen wollen. Das ist der eigentliche Punkt, um den es geht. Nur, hier anzugreifen ist so komplex, so schwierig und so langwierig, dass wir nicht warten können. Und dass wir mit dieser These recht haben, hat mehr als deutlich Ansbach bestätigt. Die Täter gedenken nicht zu warten, bis wir dann uns endlich entschlossen haben, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben der jungen Menschen, ja, sagen wir mal, ein wenig weniger schwierig machen. Wir müssen vorher handeln. Zu diesem Vorherhandeln gehörte zum einen die Diskussion eines, Sie haben die Unterschriften gelesen, Verbots großkalibriger Waffen, weil klar war, dass großkalibrige Waffen, diese Kurzwaffen, eine besondere Faszination auf Täter ausüben. Die Diskussion ist durch die Medien gegangen. Wir haben eine Diskussion auch im Bundestag gehabt. Es sind einige Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers ergriffen worden. Und wir sind hier weiterhin im Gespräch mit allen, die es eingeht, auch mit den Vertretern der Schützen, um hier Lösungen zu finden, die durchführbar sind und die vor allem auch effektiv sind. Das heißt, die den Grundgedanken der Sicherheit vor Missbrauch befördern. Denn das ist das Ziel. Um dieses Ziel geht es und in diesem Ziel werden wir auch nicht weichen. Es geht um die Sicherheit, um den Schutz vor Missbrauch. Der zweite Punkt, der für uns wesentlich ist, ist der Zugang zu diesen sogenannten Ego-Shootern, Killerspielen oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, diesen Spielen, in denen einfach Folgendes stattfindet. Man tötet, ich bin weiß Gott kein Fachmann, ich habe mir das ein einziges Mal angeschaut und das war vollkommen ausreichend für meine Bedürfnisse. Der gefährliche Mechanismus an diesen Spielen ist der folgende. Es geht darum, dass man Menschen virtuell tötet. Das Gefährliche an diesen Spielen ist aber, dass man dafür belohnt wird. Man bekommt irgendwelche Punkte, erreicht höheres Level, man wird in irgendeiner Form belohnt. Das Problem ist, dass das Hirn junger Menschen lernt. Und zwar lernt es alle Inhalte. Inhalte, die wir für moralisch gut befinden, gleichermaßen wie Inhalte, die wir für moralisch schlecht befinden. Das Gehirn sortiert nicht vorher, das lerne ich und das lerne ich nicht. Es lernt beides. Sollte man sich nun intensiv mit diesen Spielen beschäftigen, werden bestimmte Handlungsverläufe einfach normal einstudiert. Es ist ähnlich wie normale Handlungsabläufe. Sie überlegen auch nicht, wenn Sie sich morgens die Zähne putzen, wie das wohl geht. Wer sich ständig mit diesen Spielen beschäftigt, hat einen normalen Zugang. Für den ist es normales Verhalten, dass man schießt in Konfliktsituationen. Wir sind weit davon entfernt, eine Forderung zu formulieren, die sagt, jeder, der diese Spiele spielt, ist ein potenzieller Amokläufer. Das wäre blauäugig. Genauso blauäugig wäre es aber zu behaupten, dass diese Spiele keine Gefahren bergen für labile Menschen. Für Menschen, die hier zugänglich sind und die aus anderen Gründen vielleicht mit dem Leben nicht zurechtkommen. Wenn es für diese Menschen Normalverhalten wird, zu schießen und Konflikte auf diese Weise zu lösen, dann wird es gefährlich. Und wenn diese Menschen dann auch noch Zugang durch irgendwelche Zufälle zu Waffen haben, wird es doppelt gefährlich. Sie sehen, es kommen viele Faktoren zueinander. Der dritte Faktor, den wir im technischen Bereich sehen, ist die Schulsicherheit. Wir haben auch darüber diskutiert, Schulen sollen keine Hochsicherheitstrakte werden. Sie müssen sicherer werden. Es gibt einige Systeme, die man durchaus einbauen kann. Es wurde manches diskutiert. Die Vertreterin des Expertenpreises wird Ihnen dazu sicher mehr berichten. Man wird einiges in Angriff nehmen, einiges versuchen, Schulgebäude besser abzusichern, ohne sie, wie gesagt, zu besseren Gefängnissen zu machen. Denn das dürfen wir aus einem anderen Grund nicht tun. Wenn wir das tun, setzen wir Signale. Mit dem, was wir jetzt tun, sprechen wir ja nicht nur zu denen, die wir, sagen wir mal, als ganz normale Bürger bezeichnen. Wir sprechen ja auch zu denen, die potenzielle Amokläufer sind. Und wenn wir nun unsere Kinder in unserem Land anfangen zu verstecken, um denjenigen, die ihnen schaden wollen, sozusagen die Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, dann haben wir garantiert den falschen Weg eingeschlagen. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten weiterhin sagen, ihr könnt in die Schule gehen, ihr seid hier sicher und eure Eltern werden euch am Mittag wieder in Empfang nehmen, wenn sie euch morgens hier in die Schule geschickt haben. Das muss sichergestellt sein. Eine Mutter sollte nie in meine Situation kommen, dass man sich keine Gedanken macht, das Kind, sei es nun als Lehrer oder als Schüler in der Schule ist und eben mittags nicht mehr zurückkommt. Es sollte selbstverständlich sein. Ohne Chipkarte, ohne hohe Zäune. Wir müssen uns nicht verstecken in diesem Staat. Wir werden es schaffen, dass diejenigen, die einen solche Gewalttat planen, abgeschreckt werden und abgehalten werden. Das war der Bereich, ich nenne es mal technische Schritte, die wir versuchen wollen, durchzusetzen ist das falsche Wort, aber an denen wir mitarbeiten wollen. Die eigentliche Operation ist, wie ich es angesprochen habe, eigentlich eine, die in unserer Gesellschaft stattfinden muss. Es gilt daran zu arbeiten, zuerst einmal zu ergründen, was Menschen dazu bringen kann, so kompromisslos, so entschlossen zu Gewalttätern zu werden, dass sie ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste Menschen töten. Gezielt töten, bewusst töten, nicht aus Versehen und auch nicht im Blutrausch. Das verwechselt man bei Amok. Amok ist eine gezielte, geplante Tat, über lange Zeit geplante. Auch hier gibt es verschiedene Punkte, die wir beachten müssen und die man nicht miteinander verrechnen kann. Das eine Feld ist das Feld der Prävention. Das heißt, wir müssen Lehrern helfen und Lehrer haben Hilfe elend nötig. Lehrer sind ausgebildete Pädagogen, Lehrer sind keine Fachleute für Amok. Sie brauchen Hilfestellung, sie müssen Unterricht erhalten, worauf sie achten müssen, um zu erkennen, wer von ihren Schülern wohl gefährdet sein könnte. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer unruhigen Klasse von etwa 30 Schülern. Sie sind heilfroh um die Stillen, die in der Ecke sitzen. Weil da müssen Sie wenigstens nicht alle 5 Minuten sagen, jetzt sei doch bitte ruhig, damit ich weitersprechen kann. Deswegen werden Sie die Unauffälligen selten bemerken. Lehrer sind überfordert, wenn Sie das feststellen sollen. Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen zunächst einmal Schulung. Das ist etwas, was wir, es gibt hier Hilfsprogramme, es gibt hier bereits ausgearbeitete Programme, die wir vernetzen wollen und die wir an die Schulen bringen wollen. Hilfe brauchen die Schüler. Schüler sind unsicher, aber sie sind auch gleichzeitig diejenigen, die zuerst etwas mitkriegen, wenn einer ihrer Altersgenossen, sagen wir mal, aus der Spur kommt, sich eigenartig verhält. Lange bevor der Lehrer auch nur ansatzweise irgendetwas feststellt, wissen es die Klassenkameraden. So, aber was tun sie dann? Sie sind in gewisser Weise auch hilflos. Hier wollen wir ihnen helfend zur Seite stehen, indem wir daran arbeiten, eine Hotmail oder eine Hotline einzurichten. Was machen junge Menschen? Sie schreiben eine SMS oder setzen sich an PC. Die gehen nicht ans Telefon. Die gehen auch ganz bestimmt nicht in eine Polizeidienststelle, davon dürfen wir ausgehen. Aber sie schreiben gegebenenfalls eine E-Mail oder sie schreiben eine SMS. Und hier wollen wir auch vernetzend tätig sein, so eine Hotmail oder Hotline einrichten. Sie kennen vielleicht alle dieses Telefon gegen Kummer, das es da gibt, die Nummer gegen Kummer. Auch da haben wir uns mit Fachkräften schon unterhalten und es wird uns bestätigt, dass es eine sinnvolle Maßnahme sei. Diese Einrichtung wollen wir dann wiederum vernetzen mit Psychologen und Polizeibeauftragten, die sich damit beschäftigen, die hier auch angreifen können. Vor allem auch aus dem Grund, weil es ja nicht nur gilt, jetzt einen Amoklauf zu verhindern. Ein Amoktäter ist ja kein glücklicher Mensch, der ist ja kreuzunglücklich, bevor er so etwas tut. Warum sollten wir warten, bis er zu Gewalt greift? Er sendet Signale aus vorher. Man kann sie erkennen. Wenn man sie erkennt, sollte man versuchen, ihm zu helfen, bevor das alles passiert. Wir müssen ja nicht jedes Mal warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis Blut fließt. Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten wollen, was Schüler betrifft. Und dann werden wir an einem Projekt arbeiten, zusammen mit anderen Jugendeinrichtungen, das sich zum Ziel gesetzt hat, zu helfen, eine Kultur des Hinschauens, der Anteilnahme, des anderen Umgangs aufzubauen. Und das fängt an bei Kursen, bei Projekten gegen Mobbing. Denn Gewalt fängt nun mal bei verbaler Gewalt an. Die erste Form von Gewalt ist halt nun mal die gegenseitige Beschimpfung. Wir müssen lernen und wir müssen unseren jungen Menschen wieder beibringen, nicht, dass es eine Katastrophe ist, dass man sich streitet. Das war ein falscher Erziehungseinsatz. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, zu viel Pazifismus führt geradeaus in den Krieg. Das ist in gewisser Weise richtig. Eine ganz normale Auseinandersetzung ist völlig in Ordnung. Man muss auch lernen, wie man sich auseinandersetzt. Und genau das muss man lernen. Und nicht virtuell am Bildschirm. Man muss auch mal erfahren, wie weh eine Ohrfeige tut. Dann überlegt man sich nämlich, ob man dem anderen eine gibt. Wenn ich Ohrfeigen nur am Bildschirm kenne, kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen einem Schuss und einer Ohrfeige. Und dann schieße ich eben, wenn es Gewohnheit ist, ohne mir klarzumachen, was ich eigentlich tue. Wir müssen, ja, in gewissem Sinne eine Streitkultur auch. Wir müssen wieder lernen, Konflikte zu lösen, in vernünftiger Weise zu lösen. Im Idealfall mit Argumenten zu lösen. Und das kann man mit jungen Menschen, mit Schülern, die, mit denen wir gesprochen haben, sind sehr, sehr aufgeschlossen, sehr dankbar, weil sie oft hilflos sind und gar nicht wissen, wie sie sich aus Situationen befreien sollen. Das wollen wir in Projekten und Kursen mit Schülern erarbeiten, üben lassen. Wie man sich hilft, wie man einschreitet, Vor allem auch, wie man als Unbeteiligter einschreitet. Denn dass das ein ganz furchtbares Problem ist, denke ich, hat München gezeigt. Und diese fürchterliche Geschichte, die in Solln passiert ist. Auch da waren Menschen Zeugen und sind nicht eingeschritten. Man muss auch wieder lernen, was man in solchen Fällen tut. Das sind sehr langfristige Ziele. Das sind Ziele dieser Stiftung, die wir gründen. Das sind Aufgaben, die sehr anspruchsvoll sind. Und das sind Aufgaben, die nur mit viel Unterstützung, einem langen Atem, klarer Zielsetzung zu verwirklichen sind. Gleichwohl ist es aber so, dass wir als Eltern, die bereits an die tiefste Stelle des Tales gekommen sind, keine Mühen scheuen werden, aus diesem Tal wieder herauszukommen. Aus einem Talboden herauszukommen, geht immer nur bergauf. Und bergauf ist immer mühsam. Das heißt, es wird keinen anderen Weg geben. Es gibt für uns keinen Weg außen herum, keinen einfacheren Weg, keinen bequemeren Weg, sondern das, was wir, was ich versucht habe, Ihnen jetzt darzustellen, was wir als wichtige Faktoren erkannt haben, um hier etwas zu tun, damit das, was geschehen ist, nun ja, möglichst nicht wieder geschieht. Das ist unsere Aufgabe, das werden wir tun. Und dass es mühsam ist, darüber machen wir uns keine Illusionen. Wir haben Kritik erfahren, wir haben aber auch Hilfe und starke Unterstützung erfahren und auf die bauen wir ganz einfach. Und nun hoffe ich, ich war irgendwie so halbwegs im Zeitrahmen. Ich habe Ihnen vorgestellt, zumindest in groben Zügen, das, was vorzustellen war. Alles andere versuche ich dann in Fragen zu beantworten.
Ja.